Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ja, ihr Lieben, die Welt ist wild, die Welt ist in Aufruhr und wir versuchen alle in der Ruhe zu bleiben. Wir versuchen uns zu stärken. Ich habe hier gerade schönen Brennnesseltee neben mir stehen, gebe aber zu, dass ich heute nach dem Podcast mit Andreas auch erstmal eine Auszeit brauchte. Denn so schnell wie die Katastrophenmeldungen reinkommen, kann man sie überhaupt nicht verstehen, verarbeiten, sichten, einordnen. Und ich habe so den Eindruck, dass das, was wir heute an einem Tag an Informationen bekommen, dass das echt früher ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchte, bis man so vieles Verschiedenes, Bedrohliches verarbeiten sollte. Ja, wir ahnen alle, welcher Zyklus nicht nur angebrochen ist, sondern schon fast seinem Ende zugeht. Und ich kann mich noch erinnern, als ich anfing, mich mit diesen drei grünen Bänden im Lichte der Wahrheit zu beschäftigen. Das war 2005. Und mir wurde immer deutlicher mit jeder Seite, dass diese Zeit, von der jetzt schon einige mehr erkennen, dass es dieser letzte Zyklus des sogenannten jüngsten Gerichtes sein könnte, dass das begonnen hatte, schon natürlich 2005, weitaus früher. Und ich fragte mich dann, Mensch, irgendwie erscheint alles mehr oder weniger ganz ruhig. Die Leute leben, die kaufen sich ihre neuen Autos, man fährt in Urlaub, man geht essen, man versucht, die Nachbarn, die man nicht mag, zu übertrumpfen mit einem teureren Auto, das man sich gar nicht leisten kann. Wettbewerb, Materialismus, schon eine einsetzende Kälte in der Gesellschaft, die ich übrigens zum ersten Mal schon deutlich registriert hatte, 89, 90 und die darauffolgenden Jahre, als die Berliner Mauer gefallen war und als die Menschen, die vom Osten in den Westen kamen und sich erhofft hatten, dass sie jetzt im gelobten Land seien, dass sie oft ablehnend behandelt wurden, spöttisch, einfach man sich erhob über die sogenannten Ossis, weil man sich als Wessi mehr dünkte. Und da waren viele Beispiele dabei, die ich auch persönlich erlebt hatte, wo ich mich geschämt habe für andere Menschen. Fremdschämen, sagt man dazu, weil auch unsere Familie einige Mitglieder in der ehemaligen DDR hatte, Familienmitglieder. Und wir viele Gespräche mit denen geführt hatten. Vor dem Fall der Mauer hatte meine Oma und dann auch meine Mutter jeden Monat Pakete rübergeschickt mit Kaffee und mit Jeans und sowas. Das waren dann so die Gnadengaben, die man aus dem Westen geschickt hatte. Und wir müssen uns mal vorstellen, wie das damals schon gewirkt haben mochte auf die Menschen auf der östlichen Seite, die praktisch die Bittsteller waren. Und der Westen, das waren so die Erfüllenden, die gnädig die Wünsche erfüllt haben. Und als Kind habe ich meine Großmutter öfter gefragt, warum schickst du denn diese Pakete darüber? Und sie sagte, weil die da drüben nichts haben. Und ich habe dann immer gesagt, naja, aber die leben doch auch, die müssen doch was haben. Ja, aber die haben nicht das, was wir haben. Und dann erinnere ich mich, als die Mauer dann fiel, als der eiserne Vorhang geöffnet wurde und einige Familienmitglieder aus Ost-Berlin zu uns nach Hamburg kamen, da hatte ich, weil wir in einer Wohnung wohnten, wo kein Platz für mehrere Leute war, hatte ich in einem mittelguten Hotel in der Stadtmitte ein Zimmer reserviert. Und weil ich dort schon viele Gäste untergebracht hatte, weil auch unser Sender dort immer wieder Gäste untergebracht hatte, bekam ich da Sonderkonditionen. Und das war dann, die sagten mir dann, wie viele Personen sind das? Ja, das sind 3 Personen. Ja, dann geben wir Ihnen für den Preis eines Doppelzimmers eine schöne Suite. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, sondern mich gefreut darüber. Und habe dann die Familie abgeholt und wir haben noch Kaffee zusammen getrunken und dann habe ich sie ins Hotel gebracht und habe gesagt, ich hole euch nachher wieder ab und dann gehen wir schön was zu Abend essen. Und ach du lieber Himmel, das alles hatte ich nicht erwartet. Ich holte sie dann ab und sie waren völlig verschreckt, völlig unsicher und es ging ihnen in ihrer Haut gar nicht gut. Und ich habe gefragt, was ist denn los? Also Fakt war, sie hatten einen völligen Kulturschock. Das war mein Onkel, also Großonkel, das war großmütterlicherseits die Familie. Und der sagte dann, der Onkel, der sagte zu mir, weißt du, Evchen, ich hab mal gefühlt wie Rockefeller, als ich da ins Zimmer kam, war. Ich hab das Licht angemacht und das Orchester fing an zu spielen. Naja, das war halt die Radioanlage, die da losging, oder die Musikanlage mit der Hotelmusik. Und so kamen so viele Fakten, über die man sich selber überhaupt gar keine Gedanken mehr gemacht hatte, aufs Tapet. Und mir hat es fast die Luft zum Atmen genommen und ich habe dann auch ganz schnell umgeswitcht, als die im Auto saßen, und habe ein einfacheres Lokal ausgesucht, damit diese Gewöhnung an andere, Qualitäten vielleicht, ein bisschen leichter gehen konnte. Und was mir damals ganz deutlich war, das war die Herzlichkeit der Verwandten, die Unschuld. Es war so eine Art kindliche Unschuld. Die haben mit großen Augen diese westliche Welt wahrgenommen und waren sprachlos. Und ich habe mir damals Sorgen um uns gemacht und dachte mir, meine Güte, über welche Grenzen sind wir in unserem tatsächlich Überfluss, Luxus, Wahn eigentlich schon, welche Grenzen haben wir da schon gesprengt? Und wie weit sind wir vom Normalen entfernt? Ja, und auch damals war mir schon klar, dass die Welt, so wie sie lief, nicht richtig war. Ich konnte das nicht richtig festmachen, aber ich vermute mal, dass es einigen von euch so gegangen sein muss, dass es immer wieder Momente gegeben hatte im Leben, in denen man ganz deutlich erkannte, hier läuft eine ganze Menge mordsmäßig schief. Und wie gesagt, 2005, als ich plötzlich Aufschluss bekam über unsere Zeitqualität und als ich die Naturgesetze, die Gesetze des Schöpfers mir begann näher anzusehen und erkennen musste, Himmel noch eins, an wie vielen Stellen verstoßen wir völlig ungeniert gegen die Gesetze, überhaupt in einem völligen Unverständnis, auch in Abwesenheit von Moral und Ethik, in Abwesenheit von innerer Wärme, von Empathie, von Nächstenliebe. Ja, und der Mensch an sich hat sich zu einem Wesen, zu einer Kreatur entwickelt, wie der liebe Gott uns nicht gedacht und geplant hatte. Wir sollten uns die Welt untertan machen, aber was haben wir daraus gemacht? Wir sind die einzigen Wesen, die Gott ausgestattet hat mit einem freien Willen und mit einem Ich-Bewusstsein. Das heißt, dieses Ich-Bewusstsein lebt ja über unser irdisches Leben weiter hinweg fort, wenn wir hinübergehen müssen eines Tages in andere Ebenen, dann ist es eben nicht so, wie viele immer noch glauben, dass dann Schluss ist und Dunkelheit, sondern es geht überhaupt erst richtig los mit der Arbeit. Wir kommen in die Ebenen, die wir uns hier selber vorbereitet haben. Und was Fakt ist, ist, dass wir wissen, in dem Moment, wo wir da drüben ankommen, wer wir sind. Wir wissen genau, wer wir sind. Wir wissen, dass wir im letzten Leben die Tochter oder der Sohn von der und der Frau und dem Mann sind. Wir wissen die Namen, wir wissen unseren Geburtsort, den wir da hatten. Wir wissen, wer unsere Frau oder unser Mann war, unsere Kinder, die wir zum Teil auch immer noch einmal kurz besuchen oder beobachten können. Also das heißt, der Mensch hat ein außergewöhnliches Bewusstsein im Gegensatz zu allen anderen Kreaturen. Und er hat den freien Willen. Das heißt, er kann in jedem Augenblick entscheiden, ob er richtig oder falsch geht, ob er gut will oder böse, ob er das Lichte möchte oder das Dunkle. Aus welchen Gründen auch immer. Meistens wählt man das Dunkle, das Böse und das Falsche aus materiellen Gründen. Und das ist der Fehler des Menschen. Er ist zu sehr in dieses Verstandesmäßige, was immer kalt ist, was nie warm ist, was nie Herzensentscheidungen treffen kann, gedriftet und hat die innere Stimme, die Wärme, die Empfindung, das Seelische, das Herz, die Liebe nicht mehr beachtet. Müssen wir uns dann fragen, wie es kommen konnte, dass unsere Welt heute so erkaltet ist? Dass es jetzt möglich ist, dass entweder sogenannte Corona-Leugner mit allen Mitteln verfolgt werden und wurden, oder jetzt die Leute, die vielleicht, ich habe gerade gelesen, dass das Vermögen von Russen im Westen eingefroren werden soll. Ja, was soll das denn heißen? Das ist ja schon wieder eine kaltherzige Diskriminierung, wenn man das pauschal in die Welt trompetet. Aber so vieles mehr. Also in dieser ganzen Mikrobenpandemie, in diesem Maskenzwang, der ja nach wie vor besteht, haben Kinder gelitten, sind Menschen gestorben an Angst, an Depression, an Einsamkeit, an Isolation. Und niemand hatte dafür ein Wort in den obersten Etagen. Darum hat man sich nicht gekümmert um die sogenannten Kollateralschäden. Eiskalt. Im wahrsten Sinne sind die Entscheidungen getroffen worden und jetzt geht's gerade munter weiter mit eiskalten Entscheidungen. Es war auch eine eiskalte Entscheidung, diesen Krieg auszulösen durch eine Art Einmarsch. Aber wir müssen uns auch die gesamten Umstände anhören, warum und was eventuell noch weiter dahinter steckt oder gesteckt haben konnte. Aber ich möchte gar nicht politisch werden, sondern ich möchte nochmal darauf hinweisen, zu welchem Ungeheuer der Mensch sich heute entwickelt hat. Er durfte seine Entscheidungen alleine treffen, seit tausenden Jahren. Zwar gab es immer Hinweise auf Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel. Und diese 10 Gebote sind sehr deutliche Richtlinien. Wenn wir die richtig lesen und interpretieren, dann wissen wir eigentlich auch schon, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Hat aber nicht viele interessiert. Wir haben auch immer wieder Hinweise bekommen. Natürlich, Jesus, der Gottessohn, ist auf die Erde geschickt worden, um die Wahrheit, den Weg zu zeigen, wohin der Mensch zu gehen hat. Was hat der Mensch gemacht? Ihn mit Anfang 30 ermordet, ans Kreuz geschlagen. und hat die sogenannte Wahrheit sich so zurechtgedreht, dass der Mensch sich heute sogar noch dafür feiert und sagt, Gott wollte das. Wir dürfen unsere ganzen Sünden, die wir heute begangen haben, dem gekreuzigten Jesus zu Füßen legen und er vergibt sie uns alle. Dafür ist er ja schließlich gestorben. Ich meine, das Ganze entbehrt jeder Grundlage von Logik und Sachlichkeit. Auch darüber lesen wir einiges in diesen grünen Büchern, um diese Hintergründe alle besser verstehen zu können. Das heißt, der Mensch hat mit dem Pfund gewuchert, das er vom lieben Gott bekommen hat, hat im Prinzip alles verspielt, schauen wir uns die Welt heute an, und ist nicht in der Lage, es alleine wieder hinzubiegen. Das schafft der Mensch jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in der Zeit, wo wir uns auf niemanden hier auf der Erde mehr verlassen können. Auf keine Regierung, auf keinen Politiker, auf keine Medien, auf niemanden. Wir können uns nur noch auf einen verlassen, unseren Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat und der uns ganz, ja fast monoton verlässlich zeigt, dass hier alles immer weiter gleich läuft. Die Gesetze sind ewig. Ich kann mich erinnern, in Deutschland gab es regelmäßig Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Winter geht gerade zu Ende, es kommt der Frühling wieder. Hier ist es ein bisschen zeitlich verschoben, aber genauso. Jeden Abend geht die Sonne unter. Jeden Morgen geht sie wieder auf. Es gibt die Mondzyklen, es gibt berechenbare Sternenkonstellationen und es gibt so viele Hinweise darauf. Man muss nur mal mit einem Physiker oder einem Chemiker oder einem Biologen sprechen, die allesamt natürlich bestätigen können, dass die Gesetze immer gleich sind. Die Mathematiker, die Alchemisten. Das war Einstein, der gesagt hat, damit meinte er den Schöpfer, der Alte würfelt nicht. Nein, es gibt hier keine Zufälligkeiten. Es ist immer alles berechenbar und gleich und gerecht. Und jetzt in dieser Zeit der Wende, der Weltenwende, der Transformation, sollten wir uns auf den konzentrieren, dem wir vertrauen dürfen, können und sollten. Wir sollten jetzt ins Gottvertrauen kommen. Der Erdenplan nach irdischer Hand ausgerichtet, bricht vor unseren Augen zusammen. Das Alte fällt und das Neue, die Wahrheit, das Licht, die Liebe, die Wärme wachsen wieder empor. Ich bin ja ein großer Fan der alten Dichter und Denker. Schiller, Goethe, Schopenhauer, Hegel, Eichendorff. Und ich habe heute zum Abschluss noch eins meiner Lieblingsgedichte herausgesucht von Johann Wolfgang von Goethe, den Zauberlehrling. Und in diesem Zauberlehrling hat Goethe eigentlich dargestellt, wie der Mensch unfähig ist, die Welt wirklich zu beherrschen. Also man kann das natürlich auf vielerlei Weise auslegen und seine Synthese erstellen zu diesem Gedicht, aber ich habe damals schon, als ich das in der Schule lernen musste, auswendig natürlich, gedacht, dass das Ganze viel größer ist und viel mehr umfasst als das, wie es vielleicht erscheint, nämlich der Zauberlehrling und sein Hexenmeister. Sind wir nicht die Zauberlehrlinge, wir Menschen? Und ist nicht der alte Hexenmeister, der hier genannt wird, die starke Instanz, die einzige, die noch das Chaos beenden kann, die Katastrophe, die große Katastrophe verhindern kann. Der die Gesetze beherrscht, weil er sie selber gemacht hat. Also unter diesem Aspekt, sehr persönlich gesehen, möchte ich euch heute zum Schluss den Zauberlehrling noch vortragen. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhöhlen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf. Eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich, ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es. Wehe, wehe, habe ich doch das Wort vergessen? Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Besen? Immer neue Güsse bringt er schnell heran. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich an. Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen. Ach, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke. Oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen? Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still! Willst's am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten. Und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich, o Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Haha, wahrlich, brav getroffen. Seht, wer ist denn zwei? Und nun kann ich hoffen. Und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte. Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister.